Deutschlandfunk Kultur heute
mit Marja Elmenreich. Herzlich willkommen. Es ward Licht. So pompös wie bei Joseph Haydn wird das Wiederanknipsen morgen sicher nicht sein. Aber es ist wieder möglich. Mit dem Ende der sogenannten kurzfristig wirksamen Energiesparmaßnahmen ist es unter anderem wieder erlaubt, Gebäude und Denkmäler auch spät abends und nachts zu beleuchten. Gute Idee? Wir fragen die Lichtplanerin Ulrike Brandy. Außerdem erinnern wir an den Kunstsammler und Auktionator Eberhard Kornfeld. Wir stellen den neuen Film des Dokumentarfilmers Patricio Guzman vor. Aber zu Beginn, da braucht es den erhobenen Zeigefinger. Denn im Land von Eton und Cambridge, von formvollendetem Smalltalk und überbordender Höflichkeit, ausgerechnet in Großbritannien, stöhnt die Theaterlandschaft zunehmend über ihr Publikum. Wie auf dem heimischen Sofa oder vielleicht besser wie im Pub an der Ecke benehmen sich angeblich immer mehr Besucherinnen und Besucher. Wie heißt es so schön? He who pays the piper calls the tune. Wer zahlt, bestimmt. Dieser Devise scheinen immer mehr zu folgen. Gabi Biesinger über die britische Kulturszene im Aufruhr.
Im Grunde hatte das Musical Bodyguard im Palace Theatre in Manchester seinen Höhepunkt erreicht, als die frühere Pussycat Dolls Sängerin Melody Thornton begann, I will always love you zu schmettern. Doch Thornton bekam unerwünschte Begleitung. Die dominante Mitsängerin aus dem Publikum provozierte Rangeleien unter den Zuschauern. Schließlich kam die Polizei und die Vorstellung wurde 10 Minuten vor Schluss beendet. Berichte über schlechtes Benehmen in Theatern oder Musicals häufen sich in den vergangenen Monaten. Dabei geht es einerseits um mangelnde Kulturetikette wie Störungen, andererseits beschweren sich immer mehr Beschäftigte in der Theaterbranche über aggressives Verhalten. Eine kürzlich von der zuständigen Gewerkschaft Back2 durchgeführte Umfrage hat ergeben, dass 90% der Mitarbeiter von Theaterbühnen schon inakzeptables Verhalten des Publikums erlebt oder beobachtet haben, einschließlich Übergriffen, Vandalismus und rassistischer Sprache.
I'd say the worst is I've been vomited on a few times.
Am schlimmsten war es, wenn ich angekotzt wurde, schildert Bethany North, die viele Jahre mit Publikumskontakt in Theatern gearbeitet hat. Vor allem angetrunkene Zuschauer können Platzanweiser schwer in Schach halten. Lautes Rumalbern, Essen, Trinken, im Gang, Tanzen. Es werden sogar Fälle genannt, bei denen Besucher unter ihren Sitz gepinkelt haben sollen und Sex hatten während der Vorstellung. Nicht selten muss die Polizei eingreifen, schildert Philippa Chiels, Chefin der Gewerkschaft Back2.
The survey also showed that 30% of respondents.
Unsere Umfrage hat auch ergeben, dass 30% der Beschäftigten schon miterlebt haben, wie die Polizei gerufen werden musste. Und wir kennen Schilderungen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedroht wurden, dass man ihnen nach der Vorstellung auflauern werde und sie dann nach Hause begleitet werden mussten. Das ist besorgniserregend. Wir müssen hier wirklich handeln, als Gewerkschaft gemeinsam mit den Theaterbetreibern. Nach der Pandemie haben manche Theater Mühe, genügend Tickets für ihre teuren Produktionen zu verkaufen. Darum freuen sie sich über jeden Drink, mit dem sie rund um die Vorstellung Kasse machen, und sie werben mit Superlativen, die, etwa für Musicals, die heißeste Party in der Stadt versprechen. Das weckt dann wohl Erwartungen, dass man sich für das viele Geld, das man bezahlt, angeheitert auch alles erlauben dürfte. Die Theater versuchen jetzt dagegen vorzugehen, indem sie vor der Vorstellung Schilder hochhalten wie Mitsingen verboten oder Flyer mit Regeln für angemessenes Benehmen verteilen. Im Harold Pinter Theater in London läuft gerade ein Stück, bei dem die Schauspieler teilweise nackt sind. Dort wurde verbotenerweise immer wieder fotografiert und gefilmt. Jetzt bekommen Zuschauer am Eingang einen Sticker und müssen ihre Handykamera zukleben. Andere Theater versuchen dagegen, mit weniger Regeln zu reagieren, mit sogenannten Relaxed Performances, bei denen Essen, Trinken und Aufstehen erlaubt ist. Die Theaterkritikerin Lynn Gardner findet das vielversprechend. Der Vorteil ist, dass dort eben nicht die Erwartungen der stillen und der unruhigeren Zuschauer aufeinanderprallen, sondern dass man gleich weiß, hier geht es locker zu. Und dann gibt es auch keine Konflikte.
Vorschlag zur Güte. Aufführungen mit lockeren Benehmregeln. Ansonsten ist die britische Theaterszene not amused über das Benehmen ihres Publikums. Gabi Biesinger berichtete. Morgen, da werden in Deutschland die Schalter umgelegt. Gleich mehrere. Die letzten drei Atomkraftwerke werden ausgeschaltet. Und gleichzeitig dürfen öffentliche Lichtschalter wieder angeknipst werden. Die bundesweiten kurzfristigen Energiesparmaßnahmen infolge der kriegsbedingten Energiekrise laufen nämlich aus. Das bedeutet, Baudenkmäler und repräsentative Gebäude dürfen auch zwischen 22 und 6 Uhr wieder angeleuchtet werden. Will sagen, es wird spät abends und nachts wahrscheinlich wieder heller in den Innenstädten. Mit Licht in geschlossenen und urbanen Räumen beschäftigt sich Ulrike Brandi seit langem. Sie ist Lichtplanerin, hat für Museen im In- und Ausland die Beleuchtung gestaltet, auch für öffentliche Plätze, ganze Städte und namhafte Konzertsäle, etwa für die Elbphilharmonie in Hamburg. 7 Monate lang standen Denkmäler, Kirchen, Rathäuser spätabends und nachts im Dunkeln. Ich habe Ulrike Brandi gefragt, hat Ihnen was gefehlt?
Ja. Mir haben die Kirchen, Rathäuser und Denkmäler gefehlt. Die waren plötzlich im Dunkeln und es fiel auf, dass eigentlich die Lichtsituation nachts kontrastreicher geworden ist. Also es gab gleißend hell, damit meine ich LED-Werbetafeln, und es gab dann wirklich im Dunkeln verschwinden, wegsinken, all die öffentlichen Gebäude, die wir ja gewohnt waren, vorher zu sehen.
Was ist so schlimm am Kontrastreichen? Ist der Grauton, ist das sanfte Licht das bessere Licht?
Ja, gerade nachts, da müssen unsere Augen ja sehr weit geöffnet sein. Die Pupillen müssen sich öffnen, damit wir noch die letzten Lichtreste sehen können. Und dann können wir tatsächlich auch sehr gut sehen. Aber so wie wir geblendet werden, so wie Helligkeit das Auge irritiert, macht es wieder zu. Und ich sehe tatsächlich nur noch diese hellen Lichtimpulse oder Lichtquellen.
Leite ich daraus richtig ab, dass Sie Baudenkmäler ab morgen Abend wieder im sanften Licht angeleuchtet sehen wollen?
Ja, das möchte ich gerne. Natürlich gibt es da auch Unterschiede. Also öffentliche Beleuchtung, die laut schreiend ist oder auch eine Anstrahlung, die eben viel mit Farben spielt, das ist für mich ein Graus. Denn wir brauchen diese sanften Töne in der Nacht nicht nur zur Orientierung. Das hilft uns eben, uns in der Stadt zurechtzufinden, sondern auch, weil wir uns ja identifizieren mit dem, was geschichtlich gewachsen ist oder wie eine Stadt gewachsen ist, also mit bestimmten schönen Gebäuden in einem Ort. Wir sind stolz drauf und insofern hilft das auch, sich beispielsweise nachts sicher zu fühlen.
Wahrscheinlich müßig meine Frage an eine Lichtplanerin, dass aber die Inszenierung mit Licht auch eine Kunst für sich ist, oder?
Ja. Und da kann es krause Blüten treiben. Also manchmal wird unter Kunst verstanden, Wow-Effekte zu liefern, laut, schreierisch zu sein. Da empfinde ich es eben so, dass eher die sanften Töne die guten sind, also nicht aufdringlich und plötzlicher Wow-Effekt, sondern eher das Subtile, das mir eben auch nach mehrmals Vorbeikommen noch gut gefällt und mich nicht, weil es zuerst lautschreierisch war, nach ein paar Begegnungen mit dem Gebäude langweilig wird.
Nun haben wir alle gemeinsam das Ziel des Energiesparens. Und am Kölner Dom zum Beispiel, da hat man jetzt diese Beleuchtungspause genutzt, um die Beleuchtung umzurüsten. Mit den neuen LED-Lichtern spare man, so hat es der Dombaumeister gesagt, 50-70% der bisherigen Energiekosten ein. Ist das nun die Lösung oder ist der nicht ganz so gute Ruf der LED-Lichter doch zu Recht ein schlechter Ruf?
Also es ist natürlich toll, so viel Energie einzusparen. Nur leider geht mit dem Umrüsten auf LED häufig eine größere Helligkeit einher. Also obwohl man einspart, produziert man noch mehr Licht. LEDs sind wirklich sehr leistungsstark. Und das kann man sogar beobachten und sehen, sei es nachts vom Flugzeug aus oder auch auf Satellitenaufnahmen, dass in den Städten, in denen jetzt mehr LED-Licht schon eingesetzt wird, dass die dort auch von oben her deutlich heller aussehen. Und das ist ja eine Aussage über die Lichtverschmutzung, die stattfindet. Es ist eben schade, dass dieser Rebound-Effekt passiert. Das ist so wie bei effizienteren Autos, die dann aber einfach größer werden. Und hier ist es so, effizientere Leuchtmittel können es dann eben heller machen. Und da bedarf es einer sehr guten und vernünftigen Planung, die sich eben auch an Obergrenzen von von Helligkeit, von Leuchtdichte da orientiert und hält.
Frau Brandy, welche Lehren ziehen Sie womöglich aus den Erfahrungen der vergangenen Monate, in denen es dann doch abends etwas dunkler war und in denen Ihnen die angeleuchteten Baudenkmäler gefehlt haben?
Ich glaube, eigentlich wäre es ein richtig toller Schritt, jetzt aus diesen Erfahrungen weiterzulernen. Also auch gesetzgeberisch und politisch zu sagen, wir haben hier Erfahrungen gemacht. So wie es jetzt funktionierte, ist es noch nicht optimal. Wir können weiter auch mehr Energie einsparen. Müssen wir ja nicht nur wegen der Energiekrise, sondern auch wegen des Klimaschutzes. Und da zu schauen, können wir nicht ausgewogener beleuchten? Setzen wir uns vielleicht auch Regeln für die künstlerische, gestalterische Beleuchtung von Gebäuden? Aber ich finde es ganz wichtig zu sagen, die öffentlichen Gebäude sollten immer noch eine größere Gewichtung, eine Priorität haben in der Beleuchtung, vor allem, was uns an Werbung letztendlich auch die Nacht stiehlt.
Die Lichtplanerin Ulrike Brandy. Demnächst erscheint ihr Buch Licht, Natur, Architektur. Ganzheitliche Lichtplanung verstehen und anwenden. Wir sprachen über das Licht im öffentlichen Raum, das ab morgen mit dem Ende der kurzfristigen Energiesparmaßnahmen wieder mehr werden dürfte. Licht ins Dunkel bringt der gebürtige Chilene Patricio Guzmán seit Jahrzehnten und das in mehrfacher Hinsicht. Als Filmemacher bringt er die großen Leinwände der Kinos zum Leuchten. Als Dokumentarfilmer richtet er zudem die Scheinwerfer auf Unrecht und Gewalt. Die politischen Verhältnisse in seiner chilenischen Heimat sind immer wieder Thema von Guzmáns Filmen. Seit Jahren lebt er selbst im französischen Exil. In dieser Woche kommt der neueste Film von ihm in die Kinos, eine Dokumentation der Massenproteste im Herbst 2019. Dass die Ticketpreise für die Metro teurer wurden, das hat das Fass damals zum Überlaufen gebracht. Mi País Imaginario, das Land meiner Träume, lautet der Titel des Films. Peter B. Schumann hat ihn gesehen und nimmt uns mit ins Jahr 2019.
Patricio Guzmán wollte dokumentieren, was da plötzlich in Chile passierte. Massendemonstrationen im ganzen Land, wie es sie seit der Zeit der Unidad Popular Anfang der 1970er Jahre nicht mehr gegeben hatte. Am 25. Oktober 2019 beteiligten sich allein in Santiago de Chile 1,2 Millionen Menschen. Für Patricio Guzmán waren diese Manifestationen Ausdruck eines neuen politischen Bewusstseins.
Das war eine drastische Veränderung, denn die chilenische Gesellschaft hatte jahrzehntelang vor sich hingedämmert, war nun aufgewacht und verlangte jetzt eine andere, menschlichere Politik. Allen voran die Jugendlichen, aber auch Leute mittleren Alters. Sie artikulierten endlich die lange angestaute enorme Unzufriedenheit mit dem Gesundheitssystem, dem Bildungswesen, der Arbeitssituation. Das ist nämlich ein ziemlich rückständiges Land.
Chiles berühmtester Dokumentarist erinnert in Mi País Imaginario, das Land meiner Träume, zunächst an Salvador Allende's Versuch in den 1970er Jahren, einen demokratischen Sozialismus zu etablieren. Guzmán war damals der Chronist der Ereignisse, hat sie in seinem 4,5-stündigen Meisterwerk La Batalla de Chile, die Schlacht um Chile, festgehalten und zitiert es in Ausschnitten. Das Projekt Allende scheiterte. Die Militärdiktatur implantierte den Neoliberalismus und vertiefte die Spaltung der Gesellschaft. Seit langem gehört Chile zu den Ländern mit der größten sozialen Ungleichheit in der Welt. Der damalige Präsident Piñera war offensichtlich von der Massivität der Proteste so überrascht, dass er das Militär mobilisierte, was die Wut der Demonstrierenden steigerte. Sie ließen sich weder von Tränengasgranaten noch von Gummigeschossen abhalten, die oft bewusst in die Gesichter zielten, vor allem von Frauen. Es sind überhaupt die Frauen in Guzmáns Film, die die Ursachen des sozialen Aufstands analysieren, weil er sie für die gesellschaftliche Avantgarde hält.
Sie sind allmählich den Männern weit voraus und repräsentieren auch diese Bewegung viel besser, denn sie wissen genau, was sie wollen. Und sie haben sogar eine starke weibliche politische Kultur entwickelt.
Berühmt wurde der Chor des feministischen Theaterkollektivs Las Tesis. Zunächst zogen nur kleine Gruppen von Frauen vor Polizeikasernen, um gegen die Femizide zu protestieren. Später vereinigten sich Hunderte zu riesigen Chören gegen staatliche Gewalt.
Der Vergewaltiger bist du, seid ihr alle. Die Bullen, die Richter, der Staat, der Präsident. Der Unterdrückerstaat ist wie ein vergewaltigender Mann. Der Vergewaltiger bist du.
In Mi País Imaginario verknüpft Patricio Guzmán ingeniöse Reportage und Reflexion und verbindet das Projekt Salvador Allende's vor einem halben Jahrhundert mit dem Aufbruch von heute durch die Wahl des neuen linken Präsidenten Gabriel Boric. Damit beginnt für den Chronisten der chilenischen Geschichte eine neue Epoche und vielleicht das Land seiner Träume.
Peter B. Schumann über den neuen Film des 81-jährigen Dokumentarfilmers Patricio Guzmán. Das Land meiner Träume ist ab sofort im Kino zu sehen. Und jetzt wollen wir jemanden würdigen, der sich mit der Kunstgeschichte nicht nur bestens auskannte, sondern der selbst auch Kunstgeschichte geschrieben hat. Der Schweizer Eberhard Kornfeld war Auktionator und Kunstsammler. Er war Ausstellungsmacher, Galerist und Verleger, der vielleicht beste Kenner des Werkes von Ernst Ludwig Kirchner. Er war ein Freund von Chagall, Giacometti und Picasso. Oder, wie es mal im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hieß, Eberhard Kornfeld ist ein Doyen der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Gewesen, muss man nun sagen. Denn wenige Monate vor seinem 100. Geburtstag ist er gestern gestorben. Ich habe mit meinem Kollegen, dem Kunstkritiker Stefan Koldehoff, über ihn gesprochen. Man muss tief Luft holen, um all die Berufsbezeichnungen aufzuzählen, die Eberhard Kornfeld zugeschrieben werden. Welche ist Ihrer Meinung nach die vordringlichste? Der Galerist? Der Kunstsammler?
Ich glaube tatsächlich der Sammler, weil sich daraus aus dieser ganz persönlichen Leidenschaft für die Kunst alles andere entwickelt hat. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass er angefangen hat mit einer kaufmännischen Lehre, dann zufällig ein Praktikum, wie man heute sagen würde, damals Volontariat in diesem Auktionshaus gemacht hat, das er dann wenige Jahre später selbst übernimmt, dann wäre das nicht gegangen ohne diese Leidenschaft. Also der Beruf rührt daher, das Engagement, Sie haben es schon angedeutet, für Ernst Ludwig Kirchner, das Veröffentlichen von Werkverzeichnissen, mit denen man kein Geld machen kann, wo man im Gegenteil sehr, sehr viel Geld reinstecken muss, das aber Ruhm und Ehre der Künstler dann letztlich dient. Das alles kommt aus einem unglaublich innigen Verhältnis zur Kunst.
Aber eben der Geschäftsmann, ich habe in einem ersten Nachruf auf Eberhard Kornfeld gelesen, dass er Museen mal als Leichenkammern der Kunst bezeichnet haben soll. Also in der Tat ein Geschäftsmann durch und durch, jenseits der Museen?
Na, er meinte damit natürlich, dass es wichtig ist, dass Kunst auch mal den Ort wechselt, nicht statisch irgendwo an einer Wand hängt und dann gewöhnt man sich dran und weiß, ah ja, da hängt jetzt der Van Gogh und da steht jetzt der Giacometti, sondern dass tatsächlich die Leute, die die Kunst so liebten wie er, sie sich dann auch zu Hause angucken konnten. Das war natürlich ein sehr elitäres Verständnis. Wenn man jetzt auf der anderen Seite sieht, als er angefangen hat, kostete eine Van Gogh-Grafik 5.000 Franken, ein tolles großes Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner 40.000 Franken, dann waren das andere Verhältnisse. Leisten konnten sich allerdings auch damals schon nur die Happy Few, diese Kunst.
Jetzt ist der Name Ernst Ludwig Kirchner schon zum zweiten Mal gefallen. Ich habe Kornfeld gerade als den vielleicht besten Kenner des Werkes von Ernst Ludwig Kirchner bezeichnet. Zu Recht oder ist das ein bisschen übertrieben?
Nee, ich glaube, das stimmt schon. Es gab immer eine große Konkurrenz zwischen ihm und dem Nachlassverwalter Roman Norbert Ketterer, auch ein Kunsthändler, auch ein Auktionshausbesitzer. Aber Kornfeld hat Fakten geschaffen. Er hat beispielsweise die beiden Häuser gekauft, in denen Kirchner gelebt hat, nacheinander in der Schweiz. In dem einen hat er sich dann 1937 aus Angst vor den Nazis auch erschossen. Und er hat sie damit vor dem Verfall gerettet. Er hat immer wieder darauf geachtet, dass wirklich in jeder Auktion auch Kirchner präsent ist, mit seltenen Druckgrafiken bis hin zu großen Gemälden. Und einige der schönsten hat er dann für seine eigene Privatsammlung auch angekauft.
Und er war maßgeblich an der Gründung eines Kirchner Museums in Davos beteiligt, so wie er auch die Art Basel mit ins Leben gerufen hat, also auch ein Initiator?
Ja, jedenfalls als die Kraft dafür noch da war. Als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, da war er schon hoch in seinen 80ern und da merkte er selbst auch, dass die Kräfte nachließen. Er wusste aber, dass er das alles in gute Hände gelegt hatte, über Stiftungen, die er gegründet hatte, über die Nachfolge im Auktionshaus. Also er war sehr zuversichtlich, dass das, mit dem er angefangen hatte, und das war vor allen Dingen eben der Einsatz für die Expressionisten, Humanisten, nicht nur für Kirchner, die die Nazis nach 1937 verfemt hatten. Er hat mitbekommen, dass er damit Erfolg hatte und das hat ihn, glaube ich, ziemlich zufrieden gemacht.
Wir müssen noch einen anderen Namen erwähnen, denn ein Geschäftspartner von Kornfeld war Cornelius Gurlitt. Im Zusammenhang mit dem Fall Gurlitt wurde auch sein Name damals genannt, nicht gerade zu seiner großen Freude, oder?
Naja, das war ja so eine große Legende, dass niemand von dieser Sammlung Gurlitt gewusst hat und dass die plötzlich aus dem Nichts vor 10, 11 Jahren aufploppte. Dem war nicht so. Gurlitt war regelmäßig bei Kornfeld in der Schweiz, um dort zu verkaufen. Aus seinen Beständen, die er ja von seinem Vater, der in der NS-Zeit als Kunsthändler tätig war, geerbt hatte. Und er ist letztlich auch in Anführungsstrichen aufgeflogen, weil er auf der Rückfahrt von Bern nach München mit einer größeren Summe Bargeld vom Zoll erwischt wurde. Und so nahm dann dieser ganze sogenannte Gurlitt-Skandal seinen Lauf. Das hat Kornfeld nie verstanden. Da hat er mir immer gesagt, es gab viel Schlimmere damals in dieser Zeit. Und Gurlitt hat sich nichts zu Schulden kommen lassen.
Am Ende von unseren Nachrufgesprächen stellen wir ja gerne die Frage danach, was persönlich in Erinnerung bleibt. Alles, was Sie jetzt gesagt haben, Stefan Koldorf, klingt nach einem charismatischen Menschen.
Absolut. Es war ein sehr bodenständiger, ein freundlicher, ein höflicher Mensch und ein sehr pragmatischer. Ich habe ihn mal in seinem Büro besucht und da stand ein wunderbares, zartes Cézanne-Aquarell auf dem Schreibtisch in der Sonne. Und dann habe ich ihn gefragt, Herr Kornfeld, das ist doch gefährlich, das geht doch nicht, die Farben, das Aquarell. Und dann sagt er, ach, wissen Sie, Herr Koldorf, diese Bilder sind alle gemacht worden, damit man sie anguckt.
Der Kunstsammler und Auktionator Eberhard Kornfeld im Alter von 99 Jahren ist er gestorben in Bern. Erinnerungen waren das von Stefan Koldehoff. Und jetzt noch die Kulturmeldungen mit Karin Fischer, in denen es heute viel um Literatur und Politik geht.
Die russische Schriftstellerin Ludmila Ulitskaya erhält den mit 25.000 Euro dotierten Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis. Seit März 2022 lebt Ulitskaya, die sich offen gegen Putins Krieg in der Ukraine stellt, im Exil in Berlin. Und in ihren Büchern hat sie schon immer die Sowjetzeit als Gewaltherrschaft und als Zeit des Genozids beschrieben. Nun nennt sich die Stadt Osnabrück ja Friedensstadt und die Jury ist überzeugt, das letzte Wort muss die Sprache der Humanität haben, die auch Menschen verfeindeter Staaten verbindet, wie die Vorsitzende der Jury Susanne Menzel-Riedel sagte. Das aber ist unter den Vorzeichen des aktuellen Krieges so nicht möglich. Der Sonderpreis wurde nämlich dem ukrainischen Zeichner Serhii Majdukov zugedacht. Majdukovs Illustrationen schildern den aktuellen Kriegsalltag in Kiew und anderen Städten und wurden weltweit in Zeitungen abgedruckt. Die Geehrten nehmen die Preise zwar an, sie werden aber an unterschiedlichen Tagen verliehen. Die Realität ist derzeit doch stärker als Worte. Das zeigt sich auch in der Türkei. Der deutsche PEN protestiert gegen die Entscheidung eines türkischen Gerichts, die kurdische Übersetzung von Asli Erdogans Buch »Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch« weitgehend aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Die Autorin selbst erläutert die weitreichende Wirkung dieser Gerichtsentscheidung, deren Begründung, wie häufig im Zusammenhang mit kurdischen Texten, Terrorpropaganda lautet. Es handelt sich zwar nicht um eine Beschlagnahme direkt bei den Buchhändlern, aber das Werk sei jetzt in allen Schulen, Bibliotheken und offiziellen Einrichtungen wie Gefängnissen verboten. Die Schriftstellerin sieht darin auch den Versuch, jede Kritik und Solidaritätsaktionen zwischen türkischen und kurdischen Schriftstellern zu unterbinden. Asli Erdogan war von 2019 bis 2022 Stipendiatin im Writers in Exile-Programm des Deutschen PEN. Der Fotograf Boris Eldaksen hat im März einen der begehrten Sony World Photography Awards 2023 gewonnen in der Kategorie Creative und für ein von ihm eingereichtes Bild, das von KI generiert war. Ein gewissermaßen historischer Moment, denn zum ersten Mal wurde KI in einem renommierten Wettbewerb ausgezeichnet. Eldaksen benutzt sie als potentes Arbeitsmittel. Sein Foto ist ein poetisch wirkendes Doppelporträt von zwei Frauen wie aus den 40er Jahren. Die Einreichung betrachtete der Fotograf als Test, den er auf seiner Webseite auch offenlegte. Gestern Abend bei der Preisverleihung in London wies er die Auszeichnung zurück. Stattdessen will er eine Diskussion einfordern.
Das ist ja ein Anliegen, was die ganze Foto-Community angeht. Ist das noch Fotografie? Hat das Platz unter dem Dach der Fotografie? Ist das falsch? Und diese Fragen sollten sich alle Wettbewerbe, Museen, Festivals stellen. Was ich aber in der Praxis erlebe, ist, dass das überhaupt nicht gewollt wird.
Die Veranstalter haben den Fotografen jetzt ohne Kommentar von der Siegerliste gestrichen.
Karin Fischer mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Bei uns im Programm geht's weiter mit den Nachrichten und danach mit den Informationen am Abend. So viel für heute von uns. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.